Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie an diesem 18. Sonntag nach Trinitatis mit dem Spruch für die kommende Woche aus dem 1. Johannesbrief 4, Vers 21. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Eine Aufgabe, der wir uns immer wieder stellen sollen, im anderen Gottes Ebenbild zu sehen. Schön, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Lassen Sie uns mit unseren Liedern und Gebeten Gott loben und preisen. Und das wollen wir jetzt tun mit dem ersten angeschlagenen Lied. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Allmächtiger, gnädiger Vater, du lässt deine Kinder in Kreuz und Leid deine Hilfe erfahren. Tröste uns durch dein Wort, stärke unser Vertrauen und hilf uns, dass wir dir treu bleiben in den Zeiten der Not durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für diesen Sonntag steht geschrieben im Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium lesen wir bei Markus im 10. Kapitel. Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns in der Stille um das rechte Verständnis seines Wortes bitten. Amen. Als Predigtext habe ich heute einen Text aus dem Matthäus-Evangelium 15, 21 bis 28. Und Jesus ging weg von dort und wich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nur nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Ach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von deinem Tisch, die vom Tisch des Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Eine Alltagssituation, Vers 22. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Wer kennt sowas? Wer hat sowas schon mal erlebt? Oder ist das eher befremdlich? Weltfremd, unlogisch, märchenhaft, dass ich so etwas noch nie erlebt habe. Oder ist das eher peinlich? Eine Fehldiagnose, Fehleinschätzung, vielleicht ein bisschen dumm, dass ich darüber niemals reden würde. Wo sind solche Menschen? Oder sind wir so wie die Jünger und sprechen: Lass sie doch gehen, denn sie schreien uns nur nach. Sowas würde doch unseren Gottesdienst hier auch vor Ort stören. Geschrei zu Jesus und dorthin gehen, wo die Menschen sind. Mit wem könnte Jesus sie heute besuchen? Jesus ist jedenfalls unterwegs in der Gegend von Tyros und Sidon. Nördlich von Israel liegt das alte phönizische Hafenstädte in der Zeit so 1000 vor Christus, 500 vor Christus, in dieser Zeit. Da war die Blütezeit dieser Hafenstädte. Es ist auch das zugewiesene Siedlungsgebiet des Stammes Aser, einer der 12 Söhne Israels. Sidon als Person wird uns als erstgeborener Sohn Kanaan das erste Mal in der Bibel so vorgestellt, ein Urenkel Noahs. Hier in dieser Gegend trifft Jesus auf eine kananäische Frau. Das ist ja nichts Besonderes, nicht? Man fragt sich eher, was Jesus in dieser Gegend zu suchen hatte. Denn im Vers 24, da lesen wir, wie Jesus sagt: Er ist nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus, auf die Bitte der Frau schweigt er. Denken Sie, er handelt damit richtig? Oder erinnert Sie das vielleicht sogar an Ihr eigenes Gebetsleben, dass Sie Jesus um etwas gebeten haben, ein Anliegen hatten und dann hatten Sie erlebt, er schweigt? Wie bewerten Sie sowas? Mancher schlussfolgert ja aus so einem Erlebnis, dass Jesus schweigt: Gott hat kein Interesse an mir. Meine Sünden sind vielleicht zu groß, dass ich Gott mit mir abgeben könnte. Oder vielleicht ist auch mein Anliegen zu gering, als dass sich der große Gott um mein bisschen Zeug noch kümmern könnte. Genau solche Lebenslügen haben manche Menschen verinnerlicht. Das höre ich oft in Gesprächen, wenn ich mit Leuten über ihr Leben rede, Biografiearbeit mache. Ich habe schon mal mit Gott versucht, aber er redet nicht mit mir, er schweigt. Was ist aber, wenn es doch anders ist? Was, wenn Gottes Schweigen etwas zu tun hat mit Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Kann ich sein, weil ich es nicht weiß, weil ich es nicht sehe? Die Bibel benennt uns solche Gründe für Gottes Schweigen, zum Beispiel im Danielbuch. Das ist so eine Geschichte, die ich gerne dann mal vorlese, wie es Daniel, ein frommer Mann, erlebt hat, als er Gott um etwas gebeten hatte. Im Danielbuch 10, ab Vers 2 lesen wir, zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckeren Speisen, Fleisch und Wein kam nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Und am 24. Tag des 1. Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen und sah, siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um die Lenden. Ich, Daniel, sah dieses Gesicht allein und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Er sprach zu mir, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir jetzt rede. Und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und er sprach zu mir, denn vom ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zur Hilfe und ihm überließ ich den Kampf. Eine merkwürdige Geschichte, von der Daniel nichts mitbekommen hätte, wenn sie ihm nicht berichtet worden wäre. Ein Engelfürst, eine Macht hinter den Machthabern von Persien. Eine Macht, die das Volk beherrschte, die Herrscher, das Land, den Raum, in dem Daniel damals lebte. Gott hat sofort ein Wort für Daniel. Er sendet auch sofort einen Engel. Dieser wurde durch eine böse Macht, durch einen Engelfürsten von Persien gehindert, mit Daniel zu reden. 3 Wochen lang. Für Daniel eine Zeit des Schweigens, wie für die Frau, die zu Jesus schreit. Wir wissen heute um solche Geschichten. Uns wird das in der Bibel berichtet, was so in der unsichtbaren Welt auch abläuft. Ähnlich ist es ja bei Hiob. Dort erfahren wir auch am Anfang gleich, was an dem Hofe Gottes passiert. Nur Hiob wusste nichts davon. Ist uns Gottes Wesen vertraut, der uns liebt, möchte, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt? Vergibt Sünden, wo sie bekannt werden und heilt, wo wir auch krank sind. So ist doch unser Gott. Alles andere sind Lebenslügen. In meiner Arbeit in der Psychiatrie, da suche ich mit den Klienten nach solchen Lebenslügen, die sich festgemacht haben. Mächte, die Gottes Wort widerstehen oder widersprechen, Gott ja letztendlich ablehnen und Gottes Wort entgegenstehen. Was könnte dem Wirken Gottes in Ihrem Leben entgegenstehen? Das werden Sie ja erst suchen, wenn Sie solche Hintergründe für möglich halten, solche Kämpfe in der unsichtbaren Welt erahnen. Da berichtet mir eine Frau in meiner Arbeit, die zu uns kam, und sich meine Andachten jeden Morgen anhören musste, dass sie sich total gestört fühlte am Anfang. Nun war ich ja auch kein Feiner oder bin es immer noch nicht. Wenn mich jemand bei einer Andacht stört, also wenn ja jemand reinreden würde, dann würde ich sagen, oh, ich habe es jetzt verpasst, Anschluss verpasst. Ich fange nochmal von vorne an, nicht? Das können Sie sich vorstellen, wenn das beim Frühstück, vor dem Frühstück passiert, dass alle darauf achten, dass Ruhe ist, damit sie endlich dann auch frühstücken können. Jedenfalls hat sie sich total gestört gefühlt. Sie kam ja aus einer nicht-christlichen Umwelt und dann hat sie mich bei der Klinikleitung angezählt. Das würde doch nicht in Ordnung sein, dass ich jeden Morgen eine Andacht halte, die Losung vorlese und noch was dazu erzähle. Die hat mich dann vorgeladen, aber In der Diakonie steht es ja zum Glück noch in der Stellenbeschreibung, dass ich Andachten zu halten habe. Und wo ich damals eingestellt wurde, vor 35 Jahren, da hatte Herr Holmer, Uwe Holmer hatte mich eingestellt, ein Pfarrer, hatte ich ihn gefragt, was macht man denn als Heimleiter? Da sagte er, da bist du jetzt Chef auf dem Misthaufen und auf der Kanzel. Das war die Stellenbeschreibung in Lobetal damals. Nicht? Also Andachten muss ich halten, über Gottes Wort reden. Aber ich kam mit ihr ins Gespräch. Nachdem sie mich angezeigt hat, wollte ich halt mal mit ihr reden. Und ich fragte sie, ob sie sich wirklich vorstellt, dass das, was sie erlebt, die Stimmen, die sie hört, ob das wirklich Stoffwechsel und Traumata sind oder nicht irgendwelche Wesen. Ich habe ihr dann Passagen aus der Bibel vorgelesen. Und sie hat es mit Jesus probiert. Sie hat sich taufen lassen. Sie erzählte mir dann, es wurde danach noch schlimmer. Es war dann manchmal Gestank im Zimmer. Da musste ich erst mal nachrecherchieren, ob es sowas überhaupt gibt. Gibt es wirklich Geräusche und standen manchmal diese Figuren an ihrem Bett. Für mich oft nicht so erlebbar. Ich höre mir das dann eher an. Weiß nicht, irgendwie meiden die mich. Der Arzt hat dafür eine Diagnose. Schizophrenie, Narzissmus, Borderline oder so ähnlich, Manie, Persönlichkeiten in den Personen, mehrere. Und dann verschreibt er Tabletten, die das Nervensystem lähmen, solche Erlebnisse vermeiden. Aber dann wird man schläfrig, willenlos, mitunter schwächer. Ja, was sind die Ursachen dafür? Die Sichtweise der Frau hier in unserer Geschichte war damals: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Solche Lebensgeschichten, die begegnen einem ja, wenn man in der Psychiatrie arbeitet. Es wird einem von Familienbanden berichtet. Meistens haben mehrere in der Familie ähnliche Erlebnisse, ähnliche Stimmen, die sie hören. Es wird von Familiengeheimnissen manchmal mir was berichtet, von Ritualen, von Jähzorn oder von Rechthaberei, von Medien, die befragt werden und so weiter. Die kananäische Frau, die sagt halt einfach, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Aber sie bleibt an Jesus dran, nicht? Das ist so bemerkenswert in dieser Geschichte. Und nach einiger Zeit antwortet er Jesus dann doch. Er antwortete, lesen wir im 24. Vers, und sprach, ich bin nur gesandt zu den Schafen Israels. Gut, das war's, nicht? Jetzt herrscht ja Klarheit, er hatte eine andere Aufgabe, als sie zu erlösen oder ihre Tochter zu heilen. Jetzt wäre ja der Punkt gekommen, wo man nach Hause gehen kann, er ist nicht für sie zuständig, er ist für eine ganz andere Aufgabe nach Israel geschickt worden. Aber sie demütigt sich. Vers 25 lesen wir dann weiter. Sie aber kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf. Das erinnert ja auch diese Demütigung ein Stückchen an den Daniel. Der Weg zu Gottes Herzen beginnt mit der Demütigung. Alles Wissen, alles Menschenerlernte, Menschenmögliche, alle Erfahrungen stellt sie jetzt unter Jesu Füße. Und da kommt dann doch noch ein Wort Gottes im 26. Vers. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Da hält man die Luft an, nicht? Wird es jetzt gleich eskalieren? Was ist denn das für ein Wort Gottes? Wie würden Sie auf so ein Wort Gottes, das Ihnen zugesprochen wird, reagieren? Zumutung, Frechheit, unlogisch auch, weil wir ein anderes Bild von Jesus Christus haben. Oder vielleicht würde mancher sagen, so nicht mit mir. Kennen Sie solche Worte Gottes, die Ihnen zugesprochen wurden? Haben Sie sowas auch schon mal gehört? Spricht Gott mit Ihnen? Oder darf er nicht mit Ihnen reden? Verbieten Sie sich sowas, weil so redet man mit mir nicht. Um rauszubekommen, was meine Klienten so denken oder was sie abgespeichert haben zu bestimmten Worten, Begriffen, da mache ich gerne Assoziationsübungen. Ich sage ein Wort, jeder muss spontan aufschreiben, was ihm dazu einfällt.
Und dann reden wir darüber, damit man eben auch mal so den ersten Gedanken, der abgespeichert ist, nochmal aufgreifen kann. Wenn ich hier so eine Übung machen würde, dann müsste es ja etwas sein, was für unseren Kreis auch passt. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Gottes Wort, was fällt Ihnen zuerst zu diesem Wort Gottes oder Gottes Wort ein? Was haben Sie darunter abgespeichert? Was sind Ihre ersten Gedanken? Nun kann ich leider nicht hier rumgehen und jeden mal fragen, da ist die Gruppe zu groß. So große Gruppen habe ich nicht bei uns in der Psychiatrie. Aber ich kann Sie ja mal fragen, wem fiel bei Gottes Wort zuerst Logos ein? Das Wort, das im Urtext für Gottes Wort steht. Niemand, also Sie sind da nicht so im Urtext drin, nicht? Ich ja auch in der Regel nicht. Und wem fiel Rhema ein? Rhema ist auch ein Wort im Urtext für Gottes Wort. Und wer unterscheidet von Ihnen zwischen Logos und Rhema, wenn er die Bibel liest? Luther hat ja beides immer mit Gottes Wort einfach übersetzt. Im Johannesevangelium, ganz am Anfang, da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Logos oder Rhema? Logos steht da, nicht? Logos, das steht für Gottes Wort, seine universale Weisheit, sein Verstand, seine Wirkung, gültig in Ewigkeit, von Ewigkeit bis in Ewigkeit und gültig überall, im Himmel wie auf Erden, an jedem Ort ist dieses Wort gültig. Kein i-Tüpfelchen darf man davon entfernen oder dazu tun. Aber wenn man jetzt Matthäus 4, Vers 3 liest, die Versuchung Jesu, er wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt und 40 Tage hat er gefastet und da kommt Satan auf ihn zu und natürlich mit Logos, es steht geschrieben, nicht? Und zwischen Satan und Jesus war auch gleich klar, worum es geht, Gott, und da wird er gepriesen im 78. Psalm, Gott hat das Volk ernährt. Er hat ihnen Manna geschenkt und dafür dankte ihm ja Israel alle die Zeiten über. Gott ist in der Lage, sein Volk zu ernähren. Und du hast jetzt Hunger, Jesus, dann mach doch aus Stein Brot. Was sagt Jesus drauf? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde geht. Später macht er dann auch Brot. Er kann 5000 Menschen mit einem Mal ernähren. Was steht hier? Im Urtext steht hier Rhema. Rhema steht für ein Wort Gottes zu einem oder mehreren Personen zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Situation. Also Gottes Wort gibt es universal und für dich ganz persönlich. Auch Maria, als sie ihren Sohn angekündigt bekommt, Jesus, die Geburt Jesu angekündigt wird, da fragt sie, ich weiß doch von gar keinem Mann, wie soll denn das jetzt gehen? Und der Engel sagt, sollte Gott ein Ding, übersetzt da Luther, im Urtext steht da ein Rhema, ein Wort Gottes unmöglich sein, dass dir, Maria, jetzt hier in dieser Situation, hier an dem Ort, in deiner Situation ohne Mann und so weiter, jetzt gegeben wird. Später die weiteren Kinder, die Brüder und Schwestern von Jesus, die mussten auf ganz natürliche Weise gezeugt und geboren werden. Wann hatten Sie in Ihrem Leben mal so ein Rhema? Ich bekam so ein Rhema mal, als ich im Garten saß mit einem Freund zusammen und wir mal wieder übers Abendmahl sprachen. Und ich fragte, naja, bei dem Wein weiß man ja ganz genau, nicht? Ich bin Sünder und es vergibt mir meine Schuld. Gott hat dafür gesorgt, dass ich rein werde von ihm. Aber wozu ist das Brot da? Und da diskutierten wir eine Weile und er sagte, naja, man kann auch an Jesaja 53 denken. Für wahr, er trug meine Krankheit und nahm auf sich meine Schmerzen. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und da schoss das mir so ein. Und ich dachte, das ist es. Das ist Gottes Wort an mich. Wenn ich mal krank bin, feiere ich Abendmahl, lege meine Krankheit auf diese Oblate. Eigentlich völlig unlogisch, nicht? Wie soll denn Jesus, der vor 2000 Jahren gestorben ist, heute meine Krankheit auf seinen Leib nehmen, seine Schmerzen? Ja, ich mache es einfach. Ich lege das auf die Oblate, bin gesund, kann bei den Geburtstagsfeiern selten über Krankheiten mitreden. Höchstens auf meine Blinddarmoperation von 1983 verweise ich dann gerne, aber das ist ja auch nicht mehr aktuell. Es gibt in der Bibel Rema, die zu bestimmten Menschengruppen gesprochen wurden und dann nicht mehr galten. Nicht? Also denken Sie nur mal an die eherne Schlange. Es war diese Situation, Auszug aus Ägypten in der Wüste, die giftigen Schlangen, kein Gegenmittel da. Und da schrie das Volk zu Mose und Mose zu Gott. Und dann sagte Gott, mach doch so eine eherne Schlange. Wer die anschaut, der soll nicht sterben. Ein Rema, das nur dort in der Wüste galt, dieses Wort Gottes, hat dann das Volk Israel zum Logos erhoben, zum Gott erhoben. Diese Schlange wurde dann auch im Tempel angebetet, Neusta wurde sie genannt, er wurde geopfert und Hiskia bekam den Auftrag, das zu beseitigen. Es war kein Wort, das für alle Zeiten galt. Es war kein Symbol, das angebetet werden sollte. Es gibt natürlich auch Worte Gottes, die einer Person hier in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden zugesprochen wird. Und wenn die dann Zeugnis abgeben, sind es vielleicht sehr prägende oder angesehene Personen, dann übernimmt auch mancher dieses Wort Gottes für sich und dann wird es eher zur Methode. Es ist wichtig, eine ganz persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Das ist die Voraussetzung fürs Gespräch mit Gott und dass ich ein Wort Gottes bekomme. Frag Gott, welches Rema er Ihnen gibt. Frag ihn einfach. Zum Beispiel, wenn Sie das nächste Mal um Gesundheit in einer Krankheitsphase bitten, fragen Sie ihn, ob er ein Wort Gottes für Sie persönlich hat. Und denken Sie vielleicht dort nicht so sehr an das, was ich Ihnen hier erzählt habe über das Abendmahl. Es gibt so viel anderes noch. Denken Sie vielleicht mal an Sprüche 4, Vers 20. Mein Kind, achte auf mein Wort. Also konzentriere dich doch bitte beim Lesen der Bibel. Neige dein Ohr zu meiner Rede. Demütige dich. Stell doch mal dein Wissen und dein Können unter das Wort Gottes. Halt es stets vor Augen. Wiederhole es also immer wieder mal oder immer wieder am Tag lesen und nehme es zu Herzen, also nimm es mit deinem ganzen Wesen an, denn sie sind Leben, denen, die sie finden. Und jetzt kommt's. Und Heilung für den ganzen Leib. Medizin für den ganzen Leib. Und da ist ja auch die deutsche Sprache wieder etwas schwierig, weil Medizin, müssen Sie immer noch ein zweites Wort dazu haben, entweder Sie nehmen Medizin, dann wissen Sie, geht es um Wirkstoff, oder Sie studieren Medizin, da geht es um Lehre. Also es ist Medizin für den Leib, ist doch auch ein völlig unlogisches Wort, nicht? Wie soll denn Bibellesen bei einer Hautkrankheit oder Bauchschmerzen helfen? Aber vielleicht einem Rema, dass Gott einem Menschen gibt, der zu faul ist, die Bibel zu lesen, aber gesund werden möchte. So jedenfalls berichtet es ein Mann, der eine Hautkrankheit hatte, dieses Wort ihn ganz persönlich angesprochen hat. Und er hat es einfach dreimal am Tag gemacht, die Medikamente abgesetzt und wurde geheilt. Gilt nicht immer, sagt er. Später ist er auch wieder zum Arzt gegangen. Zur Frau sagt Jesus jedenfalls, aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Und jetzt? Sie greift das Wort Gottes auf. Regt sich nicht auf, legt es nicht auf die Goldwaage, sondern und schimpft auch nicht darüber, was für eine Frechheit das wäre, sondern sie versucht es mal mit Gehorsam. Demütigt sich gehorsam und hofft, dass doch etwas für sie abfällt. Kann ich trotzdem Jesus einen anderen Auftrag, trotzdem Gott was anderes gerade vorhat, etwas für mich jetzt abfallen? Wie geschieht hier die Heilung? Heilung geschieht ja durch Lehre Jesu, durch Glauben an Jesus Worte, seine Macht der Liebe. Solche unmöglichen Geschichten berichtet uns ja die Bibel an mancher Stelle. Denken Sie nur mal an 2. Könige 5. Elisa heilt den aramäischen Hauptmann Naaman. Dieser aramäische Hauptmann, ein netter Kerl, so wird er beschrieben, hat eine unheilbare Krankheit. Und er hat eine jüdische Angestellte, Hausangestellte in seinem Haus, die zu ihm sagt, in Israel könnte ihm geholfen werden. Er nimmt Geschenke mit, Kleidung, Gold, Silber, macht sich auf den Weg, geht natürlich zuerst zu dem König von Israel und der regt sich kräftig auf. So ein hochgesehener, hochangestellter Hauptmann oder Feldhauptmann kommt zu ihm, da wittert er, der sucht Stunk, der will vielleicht einen Krieg anfangen. Und Elisa hört davon und sagt, schick ihn mal zu mir. Elisa sagt zu diesem Hauptmann, tauch im Jordan 7-mal unter. Das hält Naaman für ziemlich sinnlos. Er behauptet, in seinem Land gibt es viel sauberere Flüsse und wer in Israel, war schon mal jemand in Israel von Ihnen, wenn Sie an die Taufstelle dort am Jordan kommen, da sind Sie dankbar, dass Sie getauft sind, nicht? Die gehen mit weißen Kleidern rein und kommen mit ziemlich pampigen Kleidern wieder raus. Das ist so eine Brühe, dass ich zu meiner Frau, wo ich dort stand, gesagt habe, ein Glück, dass wir getauft sind. Da muss ich nicht noch mal rein. Und so, denke ich, ging es dem Naaman, was will ich in so einem Bächlein aufgewühlt oder so untertauchen? Er will es nicht tun, aber sein Knecht überredet ihn dann, mach's doch, wenn er Gold, Silber gefordert hätte, wenn er irgendwas ganz Schwieriges gefordert hätte, du hättest doch gemacht, jetzt taucht dort einfach 7-mal unter und er wurde gesund. Elisa hat dann keine Geschenke angenommen, er wusste ja, dass nicht er das gemacht hat, sondern Gott selber. Wann nehmen wir Gott beim Wort, egal wie unlogisch er klingt, egal wie sehr er meinen Verstand, mein Wissen, was ich bisher mir angeeignet hat, verunsichert, wie wenig es vielleicht auch meinen eigenen Vorstellungen entspricht. Luther, der hat mal gesagt, frag nicht, ob es unmöglich ist oder lügerlich. Also das ist jetzt zitiert, nicht? Ich würde nicht lügerlich sagen, sondern das sagte Luther, frag, ob es Gott geredet hat. Hat es Gott geredet, so ist er stark genug, um es umzusetzen. Und denken Sie mal daran, die Torheit Gottes ist weiser als alle Weisheit von uns Menschen. Es ist eine Weisheit, die im Verborgenen ist und die keiner der Herrscher dieser Welt erkannt hat. So schreibt es jedenfalls Paulus im 1. Korinther 2, Vers 6 folgende. Etwas, was auch an Universitäten nicht gelehrt wird. Oft fordert so ein Rema, so ein persönliches Wort an mich, meinen Verstand heraus. Gott sucht aber nicht meinen Verstand, sondern er sucht meinen Gehorsam. Stellen Sie sich doch ruhig mal unter Gottes Wort. Demütigen Sie sich unter sein Wort und versuchen Sie, nicht alles selbst zu leisten. Davon berichtet uns ja die Bibel auch an vielen Stellen, dass viele Glaubenshelden in der Bibel es erst mal selbst versucht haben. Abraham und Sarah, nicht? Die hatten auch so einen Rema, einen Sohn und so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Da hätte man sich ja eigentlich zurücklehnen können und sagen, Mensch, das war's, jetzt werde ich das mal gucken, wie das Gott macht. Aber die Sarah, die war anders. Die hat alles menschlich Erdenkliche gemacht, um schwanger zu werden. Selbst dem Abraham, ihren Mann, hat sie ihre Magd als Leihmutter gegeben, um irgendwie zu einem Kind zu kommen. Für sie war sicherlich Gott ein guter Theologe, aber was die Biologie anging, hielt sie sich selber für schlauer. Erst als in der Bibel festgestellt wird, im 1. Buch Mose 17, Vers 12, ihr ging es nicht mehr nach der Frauenart, hatte keine Regel mehr. Und sie selber von sich sagte, sollt ich jetzt noch Liebeslust erleben? Also die fragte ganz offen mal Sex, wozu in meinem Alter? Und dann kommt, und mein Mann ist auch schon alt, mein Herr ist auch schon alt. Da hat sie gewaltig geirrt, weil nachdem 38 Jahre später sie verstorben ist, hat der Abraham ja nochmal geheiratet und 6 Söhne gezeugt. Die Töchter werden gar nicht erwähnt. Also sie war mit ihrer Weisheit eigentlich komplett am Ende. Und da sagt Gott, jetzt kann ich eingreifen. Da hat sie ihren ersten Sohn mit 90 Jahren geboren. Manchmal muss man erst mit seiner Weisheit am Ende sein. Wann sind Sie mit Ihrer Weisheit am Ende und wann darf Gott in unser Leben so reinreden, wie er reden möchte? Wann überlassen wir ihm, Gott, die Herrschaft? da seine Torheit weiser ist als alle menschliche Weisheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unser Denken und unsere Sinne und unser Herz in Jesus Christus. Amen.
Möchte ich hier noch ein paar Bekanntmachungen preisgeben und sagen. Der Wochenspruch noch einmal, das Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Das Dankopfer, das wir im Anschluss dann einsammeln wollen, ist für die kirchliche Männerarbeit der Landeskirche bestimmt. Heute um 11 Uhr wollen wir wieder Kindergottesdienst feiern. Morgen nach den Herbstferien Christenlehre wieder nach Plan. Und 17 bis 18 Uhr öffnet unsere Gemeindebibliothek. Und 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde in der Hintertür. Am Mittwoch findet wieder Konfirmandenunterricht für die Klassen 7 und 8 nach Plan statt. Und um 16.30 Uhr trifft sich die Jungschar in der Hintertür. Am Mittwoch 19.30 Uhr ist Allianzbibelstunde hier bei uns im Pfarrsaal. Die wird uns Pfarrer Liebke halten. Am Donnerstag ist Singkreis mit Therese um 16 Uhr im Pfarrsaal. Und der Kinder- und Jugendchor trifft sich 17 Uhr in der Baptistenkapelle. Die landeskirchliche Gemeinschaft lädt am Samstag, dem 25. Oktober, ganz herzlich ein zu einem Frauenfrühstück. Der Start wird sein 9 Uhr mit Jürdis Zeschke zum Thema »Alles ist möglich. Wie treffe ich heute gute Entscheidungen?« Nächsten Sonntag laden wir wieder zum Gottesdienst 9.30 Uhr mit Kindern und Taufe ein. Unser Pfarrer Gieser hat noch bis Dienstag Urlaub, am Mittwoch ist er dann wieder im Dienst. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Andreas Keller für seinen Dienst heute und natürlich auch ganz herzliches Dankeschön, Luca, an der Orgel. Danke für deine Musik und für deinen Dienst. Lasst uns nun die Gaben zusammen sammeln.
Herr Gott, himmlischer Vater, was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie. Gieß aus auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir wollen weiter beten und Fürbitte halten. Groß bist du Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist kein Gott vor dir gewesen und ist kein Gott nach dir. Du allein bist Gott, der Herr. Und dir allein gebührt unser Lob, Preis und alle Anbetung. Danke für dein gutes Wort, das du uns auch immer wieder persönlich zusprichst. Deine Worte sind Worte der Wahrheit und keine leeren Wahlversprechen. Deine Worte, die gelten von Ewigkeit zu Ewigkeit und haben auch in Zukunft für uns denselben Wert. Und deine Worte sind Worte des Lebens, die dem Tod die Macht genommen haben und uns Vergebung und ewiges Leben zusichern. Danke, Jesus Christus, dass du uns ansprichst, aber dass du auch für uns gekämpft hast gegen Tod und Teufel. Du stehst uns im Alltag immer wieder auch bei unseren Kämpfen bei. Und danke, Jesus Christus, dass du uns geliebt hast, bevor wir dir mit unserer Liebe überhaupt antworten konnten und dass du uns auch lieb hast in alle Ewigkeit. Danke, Jesus Christus, dass du uns gerettet hast. Was du an Sünden, an unseren Sünden auf dich genommen hast, übersteigt auf unsere Vorstellung. Aber staunen nehmen wir deine Rettung an, bereuen und bekennen dir unsere Verfehlungen und staunen immer wieder über deine Gnade und Barmherzigkeit. Und danke, Jesus Christus, für deinen Segen, den du uns im Alltag immer wieder zusprichst. Im Segen, da bietest du uns deinen Schutz an. Im Segen, da schaust du uns freundlich an und lässt dein Angesicht leuchten über uns. Und im Segen, da begegnest du uns von Angesicht zu Angesicht und achtest auf uns. Danke, Jesus Christus, dass wir in dir Gott gefunden haben. Du bist mit dem Vater eins und wer dich kennt, kennt den Vater. Wir dürfen dich immer mehr kennenlernen. Lass uns lesen in deinem Wort und es zu Herzen nehmen, uns darauf ausrichten. Und gib uns deinen Heiligen Geist, der uns lehrt, alles, was für unser Leben wichtig ist. Wir befehlen uns dir jetzt ganz an, so nimm denn unsere Hände und führe uns. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir das letzte Lied. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.